Guten Morgen auch von mir, liebe Gemeinde. Ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen und euch heute mit dem Wort Gottes dienen zu dürfen. Ich glaube, ich habe etwas, wo jeder vielleicht die ein oder andere Sache für sein eigenes geistliches Leben und für den Alltag mitnehmen werden kann. Aber bevor ich in die Predigt voll einsteige, lass mich noch mal ganz kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du präsent bist, Herr. Himmlischer Vater, so wollen wir jetzt auch beten, dass in der Verkündigung, in deinem Wort du uns begegnest, dass du jeden Einzelnen von uns durch deinen Geist führst, Herr. Herr, wir wollen dafür beten, dass du unsere Gedanken für diese Zeit jetzt ruhig machst, dass wir uns in diesen Momenten voll und ganz darauf ausrichten können, womit du an jeden Einzelnen von uns heute dienen möchtest. In Jesu Christi Name. Amen. Amen. Der Predigtitel für heute ist eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Und ich habe mir einen Predigtext ausgesucht, der in der Offenbarung steht. Offenbarung ist ja immer so ein heißes Eisen, aber die Stelle, die ich mir rausgesucht habe, ist, glaube ich, eine, die präsent sein sollte, Tag für Tag. Die Stelle steht im Kapitel 21 und das sind die Verse 1 bis 7. Ich lese vor. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keine Schmerzen. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir. Schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Amen. 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 Ich möchte diese Textstelle mit zwei grundlegenden Fragen runterbrechen. Einmal, was ist die lebendige Hoffnung und warum brauchen wir diese lebendige Hoffnung? Die zweite Frage könnte man auch so formulieren: Wie sieht es aus, diese lebendige Hoffnung im Alltag zu leben? Wisst ihr, wenn man das Buch der Offenbarung liest, dann ist man schnell dazu geneigt, zu meinen, der Apostel Johannes hat dieses Buch geschrieben und er hat es direkt an uns geschrieben im Kopf. Also im Sinne von, der ganze Text hat ja nur mit der Endzeit zu tun. Also ist es ein Text, der eigentlich direkt in unsere Situation geschrieben ist. Aber so ist es nicht. Natürlich, als Johannes die Offenbarung von Jesus bekommen hat und das Buch der Offenbarung runtergeschrieben hat, hatte er die Gemeinde vor Augen, die zur Zeit dort existiert hat, vor allem im Vorderasien, in Kleinasien. Er hat zu ihnen geschrieben, weil sie eine lebendige Hoffnung brauchten in der Situation, in der sie standen. Diese Vision, die er mit ihnen teilt, ist interessant, weil wenn ich heutzutage mit vielen Christen rede, haben Christen oft das Mindset, dass sie glauben unser Lebensziel, das Endziel unseres Lebens, da, das, worauf wir schauen, ist letztendlich, dass wir wegkommen von dieser Erde und fliehen zu Gott. Und viele denken dann, wir fliehen von dieser Erde und haben dann unsere Ewigkeit ganz entfernt, weit weg bei Gott. Das Interessante aber an der Vision, die Johannes hier teilt und das, was er den Gemeinden mitgibt, ist nicht so ein fluchtartiges Verhalten, was wir Christen haben. Es ist nicht eine Vision, in der Gott sagt, irgendwann bist du hier weg und du flüchtest von dieser Welt. Nein, es ist vielmehr, dass Himmel und Erde, dass das Reich Gottes auf dieser Erde kommt und diese ganze Erde komplett transformiert. Der Himmel kommt auf die Erde und transformiert alles. Die Natur wird transformiert, unsere Leiber werden transformiert. Es ist eine neue Stadt, es ist das neue Jerusalem, was auf diese Erde kommt. Was es auch bedeutet, ist, dass wir in der Zukunft nicht wie Geisteswesen von Wolke zu Wolke rumschweben werden. Nein, es wird eine Stadt sein, wir werden einen neuen Leib haben, wir werden springen, wir werden tanzen, wir werden gehen, wir werden uns umarmen. Wir haben einen physischen Körper, aber er ist transformiert. Es ist ein neuer Körper, es ist ein neuer Leib. Es ist so wie bei Christus, als er auferstanden ist. Nach der Auferstehung von Jesus Christus lesen wir immer wieder, dass er die erste Frucht ist. Ein Sprachgebrauch vom Bauern bei der Ernte, die erste Frucht, das Neue, das Gute, was geerntet worden ist. Und so ist Jesus Christus mit seiner Auferstehung der Erste gewesen, der auch für uns den Weg freigemacht hat, dass wir mit Christus eins sind in der Auferstehung. Und so wie Christus, als er sich seinen Jüngern gezeigt hat, mit ihnen saß und gesagt hat, kommt, lasst essen, mit ihm Fisch gegessen hat, genauso werden wir auch einen erneuerten Leib haben. All das, was hier beschrieben ist, spricht letztendlich auch zu den tiefsten Sehnsüchten, die wir als Menschen haben. Jeder von uns, der mal krank war, jeder von uns, der irgendwelche Kämpfe im Alltag hat, sehnt sich doch danach, an einen Punkt zu kommen, wo er weiß, dass sich Vers 4 erfüllt. Jeder sehnt sich doch danach, in einer Zeit zu leben, in der jede Träne von den Augen gewischt wird, wo es keinen Tod mehr geben wird. Und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz, was früher war, ist vorbei. Das, was kommen wird, sage ich immer, ist so weit entfernt von schön, dass wir das eigentlich gar nicht greifen können. Und doch ist es auf eine gewisse Art und Weise irdischer, als wir oft denken. Im Sinne von, wie gesagt, wir schweben nicht einfach irgendwo rum, sondern wir leben in einer Stadt, wir leben gemeinsam. Und doch ist es sowas von schön, dass wir es nicht ganz begreifen können im Hier und Jetzt. Was letztendlich dort passiert, ist ein ganz wichtiger Punkt. Was Gott nämlich macht, ist, wenn er den Himmel auf diese Erde bringt, ist, dass er das letztendlich die Beziehung zu Gott und die Art und Weise, wie wir leben, komplett wiederhergestellt wird. Denn was in 1. Mose 3 passiert ist, ist, dass der Mensch seine Beziehung zu Gott verloren hatte. Und dadurch, dass er seine Beziehung zu Gott verloren hatte, ist auch alles andere in die Brüche gegangen. Die Beziehung, die zwischenmenschlich sind auch in die Brüche gegangen. Die Beziehung, die der Mensch zu der Natur und zu seiner Umwelt hat, ist auch in die Brüche gegangen. Aber wenn der Himmel auf diese Erde kommt, dann wird alles wieder so hergestellt und als allererstes, dass wir wieder in der Gegenwart Gottes leben. Und dadurch, dass wir wieder in dieser wiederhergestellten Beziehung leben mit Gott, in Angesicht zu Angesicht, wird auch alles andere wiederhergestellt. Das ist letztendlich, was ich meine, wenn ich von dieser lebendigen Hoffnung rede. Ein Leben mit Gott auf einer transformierten Erde, mit einem transformierten, erneuerten Leib, einer erneuerten Umwelt, wo alles neu gemacht wird und wo jedes Leid gehen wird. Ich glaube, dass der große Teil von uns jetzt sagen wird, Philippus, das kenne ich schon, das ist mir so bewusst. Und warum es mir trotzdem wichtig ist, heute darüber zu predigen, ist, dass ich den Sprung machen möchte, dass wir nicht das nur als ein Fakt wahrnehmen. Dass es nicht nur etwas ist, wo wir sagen, ja, das steht so in der Bibel, ich weiß, dass es so steht. Ich möchte, dass es etwas ist, was in die Realität unseres Alltags hineinkommt. Dass dieses Wissen, diese Erkenntnis, die wir bekommen durch die Schrift, was Gott vorhat, dass er den Himmel auf die Erde holt, dass es einen Effekt hat auf unser tägliches Leben. Gute Frage. In Zukunft lasst uns die Fragen nach der Predigt machen, aber es passt sehr gut rein. Was ich meine ist, das Alte, was vergangen ist, ist all das, also auch die Erde, die wir jetzt haben, ist eine Erde, die im Zerbruch ist. Alles hat einen Effekt davon getragen, dass die Sünde gekommen ist. Seit 1. Mose 3, als Adam und Eva gesündigt haben, hat Sünde alles korrumpiert. Nicht nur uns als Menschen, sondern auch die ganze Schöpfung. Und diese ganze Schöpfung wird erneuert. Diese ganze Schöpfung wird transformiert. Und das Alte, was wir jetzt kennen, wo wir jetzt hier leben, das wird vergangen sein. Das wird nicht mehr sein. Also so wie wir die Erde jetzt kennen, so wie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen jetzt laufen, so wie wir immer wieder auch den Bruch in unserer Beziehung mit Gott haben, weil wir immer wieder der Sünde verfallen, das wird alles vorbei sein. Das wird alles weg sein. Das wird das Alte sein, was vorbei ist. Aber er schafft alles neu und eine neue Erde im Sinne von, dass diese Erde komplett wiederhergestellt ist. Okay? Also, wir haben diese wieder, gute Frage, gut, dass du nachgehakt hast, aber in Zukunft bitte nach der Predigt. Aber darum, das meine ich damit, ja, dass wir eine erneuerte Erde haben und dass das Alte, was wir jetzt kennen, all das, was zerbrochen ist, dass das vorbei sein wird. Warum es jetzt auch so wichtig ist, dass wir das im Alltag wahrnehmen und dass wir diese Botschaft auch tagtäglich vor Augen haben, wird uns mehr einleuchten, wenn wir vor Augen haben, wie es der Kirche zu der damaligen Zeit ging. Die Kirche, die eben diesen Brief von Johannes bekommen hat. Ich will uns mal zwei Personen vor Augen führen, die dabei sehr relevant sind. Die linke Person ist Kaiser Nero. Die rechte Person ist der Kaiser Domitian. Und diese beiden Kaiser lebten so 15 Jahre ungefähr voneinander entfernt. Warum habe ich zwei Kaiser hier jetzt vorgebracht? Weil es gibt einige Theologen, die sagen, als das Buch der Offenbarung geschrieben worden ist, war das eben zu der Zeit von Nero. Und es gibt andere Theologen wiederum, die sagen, es war zu der Zeit von Kaiser Domitian. Deswegen zeige ich euch beide, aber das ändert nichts, weil das waren die ersten beiden Kaiser, die Christen verfolgt hatten. Nero war der Erste, der die Christen für alles schuldig gemacht hat, was im Reich schief lief. Es steht geschrieben, dass Nero so weit gegangen ist und die Christen wie Leuchter in der Stadt benutzt hat, sie festgebunden hat, also gekreuzigt mäßig und dann mit Öl bekippt hat und sie dann angezündet hat und so seine Gärten beleuchtet hat. Das Leid, das er den Christen angetan hat, ist nicht vorstellbar für uns heutzutage. Und bei Domitian war es nicht anders, weil Domitian hatte den Anspruch, dass man ihn Dominus et Deus nennt, also Herr und Gott. Aber auch das ging für die Christen nicht und auch das war ein Grund für ihn, dass er die Christen verfolgte. Unabhängig davon, welche Position man also nimmt, wo man jetzt das Buch der Offenbarung reindatieren möchte, es war auf jeden Fall so, als Johannes es dieses Buch geschrieben hat, war die Kirche in Verfolgung. Die Kirche hatte Angst. Die Kirche hatte Sorge. Es war die Zeit, als Christen angefangen haben, sich in Katakomben zu treffen und dort ihre Gottesdienste zu feiern. Dass sie förmlich auf Friedhöfe gegangen sind, dass sie nicht entdeckt werden, wie sie ihre Gottesdienste feiern. Sie mussten sich um ihr Leben sorgen, um Jesus Christus anzubeten. Aber was so interessant ist und das, was erbauend ist, dass durch die Offenbarung hindurch, dass sie, ich glaube, auch die Kraft des Buches der Offenbarung, dafür gesorgt hat, dass die Kirche eben nicht kleiner geworden ist. Dass Christen eben nicht Christus abgesagt haben, sondern dass Christen festgehalten haben an die lebendige Hoffnung, die sie hatten. Weil sie wussten, wo sie hingehen, weil sie wussten, was ihr Ziel ist, weil sie wussten, was auf sie wartet. Nicht nur haben sie durchgehalten, sondern die Kirche ist in der Zeit der Anfechtung gewachsen. Man kann auch in außerbiblischen Schriften lesen, dass die Menschen am Anfang sogar dabei waren, also es gefeiert haben, dass Christen verfolgt worden sind. Aber als sie gesehen haben, wie grausam es geworden ist, haben sie Mitleid bekommen mit den Christen. Und als sie gesehen haben, dass die Christen mitten unter dieser Verfolgung, als sie den wilden Tieren vorgeworfen worden sind und angefangen haben, Lobpreis zu machen angesichts des Todes, dass das ein Knackpunkt war, warum viele Menschen sich zu dieser Zeit bekehrten. Ein Glaube, der übernatürlich ist. Ein Glaube, der getränkt ist von einer lebendigen Hoffnung. Tertullian schrieb, als er all diese Geschehen festhielt, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Eine lebendige Hoffnung, die zu einem lebendigen Glauben führt. Eine lebendige Hoffnung, die Mut freisetzt. Eine lebendige Hoffnung, die dir im Alltag begegnet. Deine Zukunftsperspektive, das, wie du in deinen Alltag gehst, wie du in dein Leben hineingehst, das, was dein letztendliches Ziel im Leben ist, bestimmt, wie du im Hier und Jetzt handelst. Es bestimmt, wie du im Hier und Jetzt auf Lebenssituationen und auf Umstände schaust. Ich möchte einige Berichte teilen, die ich sehr, sehr interessant fand. Und die ersten zwei haben noch nicht mal etwas mit dem Glauben an sich zu tun. Bei der einen Geschichte geht es darum, dass mehrere Männer nach Sibirien gebracht worden sind, in die Gulags, um dort zu arbeiten. Und da war einer der Doktoren, der sie halt beobachtet hat. Und er hatte vor allem zwei Männer, die er als eine Art Versuchskaninchen vor Augen hatte, um zu sehen, wie tough sie denn sind, wie weit halten sie es aus in diesem Gulag. Und der Unterschied dieser zwei Männer war, dass der eine Mann noch Frau und Kinder hatte, die gelebt hatten. Bei dem anderen Mann war es aber so, dass er die Nachricht erhalten hatte, als er in dieses Gulag gekommen ist, dass seine Frau und seine Kinder getötet worden sind. Und der Mann hält fest, dass eben dieser Mann, der vor Augen hatte, dass er noch Frau und Kinder hat, die draußen auf ihn warten, außerhalb seiner Gefangenschaft, 10 Jahre lang im Gulag gearbeitet hat, bis er seine Freiheit erlangt hat, um wieder mit seiner Familie zusammenzukommen. Derjenige, der aber wusste, dass ihn seine Kinder und seine Frau genommen sind, hatte kein Jahr ausgehalten. Warum? Weil dieser Mann keine Hoffnung hatte. Dasselbe wiederholt sich auch in den Konzentrationslagern, als die Juden verfolgt worden sind zur NS-Zeit. Ein österreichischer Psychiater und Neurologe, Viktor Frankl, hatte auch festgehalten, wie Menschen durch diese Zeit gegangen sind, durch dieses Konzentrationslager. Und auch er machte die Beobachtungen, dass diejenigen, die am Ende durchgehalten hatten, immer als Begründung in ihrer Ausführung immer einen tieferen Sinn hatten, wofür sie gekämpft hatten. Sie hatten immer eine Perspektive von, es geht danach weiter, ich habe einen Sinn, hier endet es nicht. Die jedoch, die gesagt haben, es gibt keine Hoffnung mehr für uns, hielten es nicht lange in dem Gulag aus. Ein anderes Zeugnis, was mich vor allem auch sehr stark zu dieser Predigt inspiriert hat, weil es jetzt der 11. Jahrestag war vor einer Woche, handelt über die 21 Märtyrer aus Libyen. Vielleicht habt ihr von dieser Geschichte gehört, zur Zeit des IS, als der gewütet hat, gab es eine ganz bekannte Geschichte von 21 Männern, 20 davon ägyptische Kopten. Kopten sind Christen aus Ägypten, eine uralte Kirche. Und darunter ein Mann aus Ghana. Diese 21 Männer waren Gastarbeiter in Libyen und wurden dann vom IS verschleppt. Sie waren zwischen 2 und 3 Monate in der Gefangenschaft Und die 20 koptischen Männer, die 20 christlichen Männer wurden gefoltert, geschlagen und ihm wurde immer wieder vom IS gesagt, sagt einfach euren Glauben ab. Sagt einfach, dass ihr nicht an Jesus Christus glaubt. Der Mann, der aus Ghana kam, war nicht gläubig. Und nach zwei oder drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Wochen es am Anfang waren, kamen die Leute des IS zu ihm und haben ihm gesagt, hey, du bist kein Christ. Also der hat einfach an gar nichts geglaubt. Und zu ihm haben sie gesagt, du darfst gehen. Für dich haben wir keine Verwendung. Aber bis dahin hat er genug Zeit mit diesen 20 christlichen Männern verbracht gehabt. Er hat gesehen, dass jedes Mal, nachdem sie gefoltert worden sind und dann wieder zusammen im Raum gekommen sind, Lobpreislieder gesungen haben. Dass sie Gott angebetet haben. Dass sie darüber geredet haben, dass all das nicht an Gott vorbeigeht. Und dass sie festhalten werden an die Hoffnung und den Namen Jesus Christus, den sie empfangen haben. Er war so getroffen von ihrem Glauben, er war so emotional mitgenommen von dem, was er dort gesehen hat an Glauben unter diesen 20 Männern. Als die IS-Männer zu ihm kamen und meinten, geh, du bist ja sowieso nicht gläubig, für dich haben wir keine Verwendung, war seine Antwort, nein, der Gott dieser Männer ist auch jetzt mein Gott. Die lebendige Hoffnung, die sie getragen hat unter Folter, war das Zeugnis, das ihn zum Glauben gebracht hat, der ihn letztendlich auch das Leben gekostet hat. Die Perspektive, die wir haben, die lebendige Hoffnung, die wir haben, hat einen Einfluss darauf, wie wir im Hier und Jetzt leben. Sie hat so eine große Kraft gehabt, dass ein Mann, der frei hätte kommen können, der hätte doch auch einfach gehen können und sagen können, hey, das war cool, was ich über Jesus gehört habe. Ich gehe jetzt erstmal raus und dann gehe ich irgendwo eine Kirche besuchen. Nein, er war so berührt von dem Geist Gottes, von dem, was er erlebt hat, dass er bereit war, nach seiner Bekehrung direkt für diesen Jesus Christus zu sterben. Diese Männer hatten die lebendige Hoffnung, das, was Christus uns verspricht, vor Augen. Das, was wir denken und das, was wir wissen, müssen wir uns auch immer wieder im Alltag vor Augen rufen. Der neue Himmel und die neue Erde ist nicht etwas, was wir einfach in die Zukunft packen, sondern ist eine Kraft, aus der wir im Hier und Jetzt schöpfen. Mir ist es wichtig, dass wir nicht Christen sind, die mit so einem Fluchtgedanken leben. Die Botschaft von dem neuen Himmel und neuer Erde ist keine Motivation für Flucht. Es ist nicht, wir hauen irgendwann ab, ist doch egal, was hier geschieht. Nein, diese lebendige Hoffnung, die wir von Christus empfangen haben, ist eine, die uns freisetzt im Hier und Jetzt. Die uns freisetzt, im Hier und Jetzt zu handeln. Freisetzt, im Hier und Jetzt ein Leben zu leben, das auch ein aufopferndes Leben ist. Ich möchte noch eine Geschichte teilen. Und zwar gab es einen afroamerikanischen Philosophen. Dieser afroamerikanische Philosoph namens Howard Thurman war einmal unterwegs und hörte, wie Menschen darüber diskutierten, wie schlimm doch die Sklaverei in Amerika war. Und er war ja selber auch Afroamerikaner, Philosoph, hörte dem Gespräch zu und diese Menschen hatten spezifisch darüber geredet, dass es eine Studie gab, die gezeigt hat, dass die Lobpreislieder, die die Sklaven damals geschrieben haben, man nennt sie auch Negro Spirituals, ja, also die geistlichen Lieder der schwarzen Bevölkerung, die entstanden sind in der Sklaverei, dass sie einen enorm hohen Anteil darüber haben, Elemente der Offenbarung in ihren Texten zu haben. Da kommt immer der Berg Zion vor, es kommt immer weiße Roben vor, es kommt immer das Endgericht vor. All diese Dinge, es ist durchtränkt einfach von dem Buch der Offenbarung. Und das Argument der Leute war, die hätten das Christsein einfach ablegen müssen. Das Christsein und all diese Lieder haben doch nur dazu geführt, dass sie gefügig waren und sich unterwerfen lassen haben. Sie hätten dieses ganze Christentum, all diese Lieder gar nicht erst schreiben sollen, nicht annehmen sollen und das hätte sich vielleicht freigesetzt, um nicht mehr in dieser Unterdrückung zu leben. was sie erlebt haben, ist auch für uns nicht vorstellbar. Das war nicht Sklaverei, so wie wir sie in der Bibel lesen. Diese Form von Sklaverei war eine komplett neue. Es war eine der grausamsten Dinge, die in der Menschheitsgeschichte eigentlich vorgekommen ist. Und doch hatten sie festgehalten und doch hatten sie in all der Zeit all diese Lobpreislieder geschrieben. Und jedenfalls kam dieser Howard Thurman zu den Leuten und sagte, die Sklaven sagten sich, ich bin versklavt, ich werde von machtbesessenen Männern geschlagen und brutal behandelt, aber ich werde dafür sorgen, dass meine Erfahrung und meine Umgebung meine Seele nicht erdrücken. Ich werde meinen Geist durch all das hindurchführen und durch den Lobpreis in einem Reich leben, wo die Luft rein ist. Der Lobpreis mit der Perspektive auf die Ewigkeit gab ihnen die Kraft, durch all das Leid hindurchzugehen und ihr Glauben und ihre Hoffnung beizubehalten, ein Recht auf Leben zu haben. Die Botschaft, die lebendige Hoffnung, das, was sie in der Offenbarung gelesen hatten, das gab ihnen ihre Menschenwürde. Das gab ihnen den Willen zu leben, weil sie wussten, dass Gott ein gerechter Gott ist. Dass keine der Ungerechtigkeiten an seinen Augen vorübergehen. Und gleichzeitig die Zusage, dass sie vollwertige Menschen sind. Der Ausdruck ihrer Lobpreislieder, der sich spiegelte in der Offenbarung, führte dazu, dass sie getragen worden sind durch den Lobpreis, durch die Erkenntnis, die sie hatten, von dem, was in der Schrift stand. Jetzt kann der ein oder andere von uns berechtigterweise sagen, hey Philippus, jetzt hast du all diese grausamen Geschichten erzählt, aber hey, die Realität ist, ich lebe nicht unter Sorge, versklavt zu werden, mein Leben zu verlieren, hier ist kein IS am Start. Es macht alles Sinn, wenn man das hört oder wie schlecht es der frühen Kirche ging. Aber was hat es denn mit mir zu tun? Und ich glaube, Gott sei Dank erleben wir diese Dinge nicht, aber ich glaube doch, dass ein jeder von uns in seinem Leben schon mal an Punkten gekommen ist oder an einem Punkt steht, wo entweder mental, physisch, psychisch, Lasten der Liebsten, das Weltgeschehen doch unsere Seele bedrücken. Uns doch immer wieder mal in die Knie zwingen. Uns doch an einen Punkt bringen, wo wir geneigt sind zu brechen. Und genau für diese Momente, für diese Lebenssituation ist es erst recht wichtig, dass wir uns diesen Vers 6 vor Augen führen in Kapitel 21. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wenn ihr alles aus dieser Predigt vergisst, nimmt diese eine Sache mit. Die lebendige Hoffnung, die wir in der Auferstehung haben. Die lebendige Hoffnung in dem, was Christus für uns getan hat. Hat Kraft für deinen Alltag im Hier und Jetzt. Zu wissen, was dein Ziel ist. Zu wissen, wo du hinkommen wirst. Wird dir in den schwersten Momenten deines Lebens übernatürliche Hoffnung schenken. Du wirst wieder an die Quelle geführt zu Christus. Du darfst wieder trinken aus der Quelle. Viel zu oft sind wir so eine Profis im Glauben, dass wir meinen, aus der Quelle trinken wir nur an den Tag, als wir uns bekehrt haben. Und auch da möchte ich euch immer wieder erinnern, trinkt tagtäglich aus dieser Quelle. Denn letztendlich hat Christus unsere Hoffnungslosigkeit am Kreuz genommen. So wie er jede Furcht, jede Angst, den Tod am Kreuz genommen hat. All das hat er getan, um es auszutauschen mit seiner Gegenwart und seiner Präsenz. Der Fülle des Schatzes, aus denen er uns beschenken möchte. Deswegen ist meine Ermutigung an euch. In den schweren Momenten kommt zurück zur Quelle von Christus. Macht euch bewusst, welchen Weg Christus eröffnet hat. Macht euch bewusst, wohin wir kommen werden, wo wir leben werden, dass all euer Leiden, all euer Schmerz begrenzt ist aber dass die Ewigkeit eine Ewigkeit ist ohne Leid. Dass die Ewigkeit eine Ewigkeit sein wird, wo ihr keine Tränen mehr vergießen werdet. Und dass das euch stärken soll im Hier und Jetzt. Dass das euch eine lebendige Hoffnung geben soll. Dass das euch eurer Seele Frieden geben soll in den Momenten, wo keine Worte Trost spenden. Diese lebendige Hoffnung, die Quelle des Lebens für heute. Amen.